Und ich sage herzlich willkommen bei Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen. Und in dieser Folge heute geht es um eine Form von Barrierefreiheit, die ich denke, vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben und aber einen riesigen Unterschied macht. Denn was passiert eigentlich, wenn man ein Theaterabend plant, bei einem Sportevent mit dabei ist oder auch bei einer anderen Veranstaltung? Und gerade wenn diese Veranstaltung vor allem über Bilder und Bewegungen und Atmosphäre funktioniert und genau das für einen Teil des Publikums nicht einfach zugänglich ist, besonders für blinde Menschen oder für sehbehinderte Personen. Genau an dieser Stelle setzt Audiodeskription an. Sie übersetzt das, was zu sehen ist, in Sprache und macht Erlebnisse auf eine andere Weise zugänglich. Und hier nochmal die Empfehlung: Hört doch mal gerne in die Folge mit dem Samurai-Museum. Da geht es nämlich in die ähnliche Richtung. Wie das in der Praxis eigentlich genau funktioniert, wie viel Feingefühl und Vorbereitung dahinter steckt und warum es dabei um weit mehr geht als nur um eine technische Zusatzspur, darüber spreche ich heute mit denen, die genau das umsetzen. Und zwar mit Florian und Tomke von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass ihr da seid und ich kenne euch, weil ich euch schon sehr lange auf Instagram folge.
Oh, wie schön.
Das freut uns natürlich sehr. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Eure Arbeit ist spannend und wenn man das auch nachlesen kann, ne, zum Beispiel wie auf eurer Webseite, dann kann man auch sehen, wie viele Partner ihr habt, bei wie vielen Veranstaltungen ihr auch schon dabei gewesen seid. Ganz viele Sportveranstaltungen, Konzerte. Ich glaube, bei einem Konzert habe ich euch gesehen. Kann das sein? War das ein Deichkind-Konzert?
Ja, das war so ein Reel bei uns bei Insta, was super viele Aufrufe hatte. Es kann sein. Darauf sind sehr viele auf uns aufmerksam geworden oder über dieses Reel, wo sie mit dem Schlauchboot über die Menge fahren und ich alles gebe und beschreibe, wie er dieses Federkissen da oder diesen Sack mit Federn hin und her wirft, mit diesem Schlauchboot über die Menge fährt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Deichkind ist ja auch sehr beliebt. Ich war auch schon mal auf zwei oder drei Deichkind-Konzerte und ich habe dieses Reel, glaube ich, es wurde mir ohne Ton angezeigt und ich habe gesagt, wie energisch kann denn jemand kommentieren? Und dann ging der Schwenker zu diesem Schlauchboot und dann war mir alles klar. Aber fangen wir trotzdem nochmal vorne an. Ihr seid natürlich da auch live mit dabei und wenn ihr eure Arbeit ja jemanden erklären müsst, der vielleicht das noch gar nicht so gut kennt und gar nicht vielleicht weiß, was Audiodeskription ist, damit noch nie in Berührung gekommen ist, was genau macht ihr eigentlich?
Ich würde sagen, grob machen wir oder versuchen wir Veranstaltungen, Events für blinde und sehbehinderte Menschen etwas besser erlebbar zu machen oder erlebbarer zu machen. Ein Teil davon ist die Audiodeskription, also die Beschreibung von Events, wenn wir jetzt beim Deichkind-Konzert zum Beispiel bleiben, wie sie denn mit diesem Schlauchboot über die Menge fahren oder mit diesem riesigen, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war ein Bierfass oder so, was durch die Menge gezogen wird oder so. Genau. Das kriegst du ja als Person, die das vielleicht nicht so gut oder gar nicht sehen kann, manchmal gar nicht so gut aber ist wesentlicher Teil der Bühnenshow. Und das ist dann unser Job, dass wir sowas zum Beispiel beschreiben. Und das ist so ganz, ganz grob gesagt unser Job. Dazu gehört aber auch noch viel mehr. Vor dem Event schon ein bisschen Barrieren abbauen, zum Beispiel bei der Anreise helfen oder beim Erwerb von Tickets helfen oder so, weil so eine Saalplanbuchung bei verschiedenen Ticketanbietern ist jetzt auch nicht so toll, vielleicht immer für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich. Und da helfen wir auch mit. Also unser Job ist quasi weit mehr als nur in Anführungszeichen Beschreibung von Events.
Klingt sehr danach. Bleiben wir aber trotzdem kurz bei der Beschreibung. Kann ich das so verstehen, dass es quasi eine Zusatzspur zum Hörerlebnis ist? Weil wenn man auf einem Konzert ist, dann hört man ja den Beat und das, was man halt auch so mitbekommt. Und ihr setzt es tatsächlich um. Ich kann mir vorstellen, das macht man ja nicht einfach mal so und probiert es aus. Man muss ja auch irgendwie lernen. Wie kann man das beschreiben, was dort auf der Bühne ganz wild passiert? Klammer auf, vielleicht, wenn ihr selbst gar nicht wisst, was als nächstes auf der Bühne passiert. Was macht denn für euch eine gute Audiodeskription aus?
Also eine gute Audiodeskription liefert erstmal sinnvolle Inhalte, also nichts, was sich schon so durch das Umfeld oder das, was sowieso schon zu hören ist, erschließen kann. Das ist schon für viele die erste Schwierigkeit, weil man, wenn man so neu reinkommt, immer denkt, man müsste alles beschreiben und man verliert sehr schnell die Perspektive dafür, dass die Leute sich ja in dem Raum auch befinden und auch aus den Umgebungsgeräuschen schon ganz viel mitnehmen können, auch im Theaterkontext zum Beispiel. Dann ist es wichtig für eine gute Audiodeskription, dass man nicht zu lang formuliert, also auch Zeit lässt, es zu verarbeiten, nach dem Motto, weniger ist mehr. Und die Informationen, die man bringt, die müssen sehr präzise gesetzt werden, vom Timing her sehr gut passen. Die Audiodeskription sollte, das meinte ich eben auch gerade damit, am besten nicht den Haupttext übersprechen oder nur sehr selten übersprechen. Also ich rede jetzt mal vom Theater wieder, über die Schauspieler sprechen geht halt eigentlich gar nicht. Es muss im besten Fall in die Sprechlücken, es kann natürlich in der Spontanität passieren, aber es muss so von der Idee gebaut sein, dass man in die Sprechlücken reinkommt, und dasselbe gilt natürlich auch fürs Konzert. Also beim Konzert ist es so, wir lassen die Musik erstmal wirken, wir fangen jetzt nicht an, auch wenn sehr viel auf der Bühne passiert, über die Künstler drüber zu sprechen, weil die Leute sind natürlich auch wegen der Künstlerinnen und Künstler da, und wir verstehen uns da immer als eine irgendwie sinnvolle Ergänzung, und das soll es dann auch sein. Es soll sinnvoll Inhalt ergänzen, aber es ist nicht zwingend das Hauptprodukt, weil das Hauptprodukt ist das Schauspiel, ist das Musical, ist die Oper, ist vielleicht das Konzert oder was auch immer. Und wir versuchen uns sehr elegant dazwischen zu hangeln und sinnvolle Informationen zu geben.
Und mit elegant meint Flo auch, dass wir uns sprachlich einfügen. Ein Beispiel vielleicht aus einem ganz aktuellen Theaterstück, was wir haben, was im viktorianischen London spielt, also die feine Society. Und es ist natürlich dann schon etwas her, es spielt in der Vergangenheit. Und da versuchen wir uns zum Beispiel auch sprachlich einzufügen, dass man einfach als Hörer oder Hörerin die ganze Zeit auch im Flow bleibt. In einer Szene zum Beispiel, da haben die Sex in der Kutsche. Und da sagen wir natürlich dann nicht, sie haben Sex in der Kutsche, sondern in der Kutsche geben sie sich der Lust hin, zum Beispiel, um halt in diesem Sprachduktus zu bleiben. Oder bei einem obszönen Stück hatten wir mal eins, da war auch, es war jetzt auch wieder eine sexuelle Szene, es bleibt mir einfach in meinem Gedächtnis, da versohlt eine Frau einem Mann so ein bisschen so den Hintern, ne, so, und da sagen wir auch nicht irgendwie, sie klopft ihm auf den Po oder so, sondern sie versohlt ihm halt den Hintern, sagen wir, weil es sowieso ein sehr obszönes Stück war, und das ist auch immer nochmal ganz wichtig.
Und wichtig ist auch, es wurde hier gespielt, also es ist nicht wirklich passiert. Ne? Man muss jetzt ja immer nochmal dazu sagen, das war im Kontext klar. Ja? Also auch solche Sachen, da muss man auch drauf achten. Was man, ist auch Teil einer guten Audiodeskription, gerade im Schauspielbereich, dass die Leute schon auch verstehen, okay, das passiert jetzt nicht wirklich, sondern manchmal sagt man das lax so dahin, und als Sehender, ja, ist ja eh klar, dass das nicht wirklich passiert, aber das Hören ist eben schon was anderes. Also wenn man einfach was festgestellt hinsagt, dann ist es für die Leute auch erstmal da, wenn man es nicht irgendwie entsprechend einordnet. Ja, also auch eine ganz gezielte Wortwahl ist wichtig, und so fügt sich vieles ineinander. Wie es Tomke auch gesagt hat, mit der Sprache sich an den jeweiligen Stil anpassen, das alles sind Teile von guten Audio. Das macht halt sehr viel Arbeit.
Ja, das gesagt ist so absolut. Ganz naive Frage, wer hat euch das beigebracht? Wo kann man das lernen? Das macht man ja nicht einfach mal so und geht zu einem Konzert und sagt, ich krieg das irgendwie schon hin, das zu kommentieren. Weil ich glaube, es ist ja viel mehr als kommentieren. Deswegen sage ich das. Ne? Ihr seid ja keine KommentatorInnen, sondern ihr seid ja Experten für Audiodeskription.
Ja, und es ist auch immer so dieser Irrglaube, ach mal, es ist ja ganz leicht, man muss ja nur beschreiben, was man sieht, aber spätestens, wenn die Leute das dann zum ersten Mal machen, dann merken sie, wie overwhelming das Sehen eigentlich ist, wenn man das auf eine Ebene, auf eine sprachliche Ebene reduzieren muss. Flo sagt das auch immer schön, das Sehen ist halt so mehrdimensional und die Sprache eindimensional, und das Schwierige ist ja sofort zu entscheiden, was sage ich denn jetzt aus diesen ganzen Eindrücken, ne, beim Deichkind-Konzert zum Beispiel, was genau nehme ich jetzt in diesem Moment in meinen Satz, obwohl 12 Dinge auf der Bühne passieren.
Ja, wir sind also irgendwo Meister der Reduktion. Ja, das heißt, wir sehen Dinge und wissen, das sind die entscheidenden ein, zwei Sachen, und können auch sehr schnell einschätzen, wie viel Zeit ist überhaupt, um was zu sagen. Auch wieder Konzert. Wir kennen im besten Fall natürlich auch die Titel und merken, okay, hier kommt vielleicht eine Instrumentalstelle, wo man wirklich mal was erklären kann, um nicht über den Gesang zu gehen. Da gehört auch ein gewisses musikalisches Gefühl dazu. Und die Frage war ja, wo haben wir das gelernt? Also tatsächlich sehr viel in der Praxis. Wir betreiben ja Audiodeskription auf eine Art und Weise, wie das ganz, ganz wenige überhaupt in Deutschland machen. In der Vielfalt, also zwischen Sport und jeglichen Kultursachen. Und wir haben im Sportbereich angefangen und haben uns dann in den Kulturbereich weiterentwickelt. Wir haben auch ein paar Workshops mitgemacht, aber es sind so Sachen, wo man sich mehr oder weniger die Teile dann zusammengesammelt hat. Und wir haben sehr viel auch in der Praxis ausprobiert, für uns reflektiert und neu entwickelt. indem wir zum Beispiel Aufnahmen machen, indem wir Leitfäden entwickeln dafür, wie man eine Audiodeskription bei einem Konzert zum Beispiel machen kann. Was sind Elemente, die wir erzählen wollen, die wir erstmal jetzt erzählen wollen? Es ist ja dann vor allen Dingen erstmal unsere theoretische Auffassung und uns dann daran entlanghangeln. Und so haben wir Stück für Stück eigentlich dann Learning by Doing das für uns entwickelt, immer auch im Zusammenspiel mit unseren sehbehinderten und blinden Gästen.
Ja, das ist super wichtig. Also darüber habe ich persönlich das Allermeiste gelernt, weil wir einfach jeden Tag mit blinden und sehbehinderten Menschen zu tun haben, jetzt im Kreis unserer Gäste, im Freundeskreis zum Beispiel auch. Und also ich finde mal, die Praxis ist die allerbeste Schule. So, allein wenn du jetzt mit einem blinden Kollegen oder so über die Straße gehst, durch die Innenstadt gehst oder so, da lernst du so viel mehr, meiner Meinung nach, als in irgendeinem Seminar, wo du dich ein Wochenende hinsetzt und danach heißt es, okay, dann kannst du Audiodeskription. Nee, du musst einfach mit den Leuten durch die Welt gehen und dir anschauen oder anhören und lernen, was ist wichtig, was sind wichtige Sachen, wie ticken die Menschen, und das ist die allerwichtigste Schule, finde ich.
Ja, und auch ehrlich reflektieren, ja, das ist auch immer, gehört immer dazu, ja. Also wo wir auch mit uns sehr kritisch sind, und mache das ja ein bisschen länger schon, seit 2014, Tomke ist etwas später dazu gekommen, und es ist schon so, ich hatte sozusagen Leute, die mir Feedback gegeben haben, vor allem im Sportbereich war das der Fall, habe aber dann auch mit Leuten zum Beispiel im Schauspielbereich gearbeitet, die es schon ein bisschen länger gemacht haben als ich, und habe da mir viel abschauen können, und bin am Anfang auch immer wieder mit meinen Vorschlägen sozusagen oder mit den Sachen, die ich gemacht habe, so an Grenzen gestoßen und habe gemerkt, nee, das ist es dann doch noch nicht, das wurde mir dann zurückgemeldet, und dann wirklich ehrlich auch an sich zu arbeiten, und es ist eine Arbeit, die über viele, viele Jahre passiert, muss man einfach sagen. Also es würde durchaus Sinn machen, daraus einen richtigen Ausbildungsberuf oder ein komplett vollwertiges Studium zu machen, weil ich glaube schon, dass man 3, 4, 5 Jahre auf jeden Fall braucht mit sehr regelmäßigen Tätigkeiten, um da gut reinzukommen.
Ja, und was gibt es Besseres als Feedback von Betroffenen selbst, ne? Und das ist auch unbedingt, also dieser Podcast ist ein Produkt von einem betroffenen Feedback, weil der wurde sich gewünscht von Non-Betroffenen damals, weil sie meinten, was kann es Besseres geben als ein Podcast? Und dann aber auch mit der Prämisse, dass man mit den Betroffenen spricht. Und das erinnert mich auch an die vorletzte Folge mit Nadine Rockstein, die begrüße an dieser Stelle, die genau das auch gesagt hat. Da ging es um Thema Barrierefreiheit bei Instagram-Posts. Also wie kann der Zusatztext tatsächlich genutzt werden, der erstmal sehr versteckt ist, ja. Da dann auch, also sie meinte, sei bitte so ausführlich wie möglich. Man muss natürlich auch schauen, also einige mögen es sehr reduziert, aber auch da mal zu fragen, wie braucht ihr das denn? Wie ist es denn für euch am besten? Und sie hat mir auch schon mal Feedback geschrieben von wegen, oh, da fehlt jetzt ein Text oder das war nicht ganz eindeutig, könntest du das nochmal ändern? Das fand ich nämlich großartig. Und ich glaube, das ist ja bei euch auch so. Das Ergebnis ist ja ganz unmittelbar. Das heißt, die Audiodeskription ist sehr kompliziert, aber sie wirkt ja so leicht. Das ist ja das Schöne, ne? Also die das konsumieren dürfen, die kriegen ja dadurch einen ganz schönen Abend oder einen ganz schönen Tag bei der Sportveranstaltung. Sportveranstaltung übrigens. Da muss man sich aber auch mit der Sportart auskennen, oder? Man kann ja nicht einfach sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was passiert mit dem Ball, wenn er da hinrutscht, aber da ist jetzt irgendwas passiert. Da muss man ja schon auch wissen. Punkte, Regeln, oder? Das kommt ja auch noch obendrauf.
Ja, absolut. Also das gehört dann auch dazu. Beginnt wieder bei der Sprache. Wir müssen natürlich auch da die Sprache anwenden, die dann in die Sportberichterstattung reingehört oder die zu der jeweiligen Sportart gehört. Und das ist eine große Vorbereitungszeit, die wir da haben. Ja, wir bereiten uns im Grunde genauso vor wie das Sportjournalisten, die dann eben einen Kommentar machen, oder Radioreporter, wo wir ja auch fast sowas in der Art sind, bei Sport jetzt, beim Fußball zum Beispiel oder auch beim Reitsport, bereiten wir uns ganz genauso vor. Ja, und da gibt es aber auch Spezialisierungen. Also bei mir persönlich ist es so, ich bin da sehr breit gefächert, weil ich das einfach schon über viele Jahre auch mache, und man sammelt sich dann so seine Sportarten zusammen, Stück für Stück. Aber zum Beispiel machen wir auch sehr viel Pferdesport, und da ist Tomke unsere klare Expertin. Da würde ich auch nie behaupten, dass ich mich besser auskenne als sie.
Ja, das stimmt, und mir fiel auch gerade so schön diese Analogie ein, weil du sagtest, es hört sich immer so leicht an. Ich habe sofort ans Dressurreiten gedacht, weil ich gedacht habe, so naja, bei den Dressurreitern sieht man auch überhaupt nicht, was die ReiterInnen da auf ihren Pferden machen. Es sieht so leicht aus und es steckt aber so viel Arbeit hinter. Bei uns auch, ne? Also jahrelange Arbeit, jahrelanges Training sozusagen, bis dann Reiter und Pferd oder wir mit unserer Sprache, komische Analogie, aber naja, so zusammenfinden und sich das dann halt ganz, ganz leicht anhört. Und ja, man muss auch sagen, beim Sport, der Vorbereitungsaufwand ist wirklich hoch. Man muss da natürlich auch was von verstehen. Wir haben ja auch Fachpublikum teilweise da, ne? Also das jetzt beim Pferdesport oder so, haben wir so viele Leute, die auch selber reiten oder früher selbst geritten sind oder so. Also da ist schon ein bisschen Pressure da. Oder wir haben mal Holiday on Ice, die Eiskunstlaufshow gemacht. Ja, da sind dann auch Gäste, die dann früher Eiskunstlauf betrieben haben und gesagt haben, so, da bin ich mal gespannt, wann ihr hier den Toe-Loop und den Salto und so erkennt. Also da kannst du nicht einfach sagen, oh, jetzt springt er mal hoch und dreht sich dreimal in der Luft und landet rückwärts, wie schön. Eben, ne? Also das muss man halt dann schon auch korrekt benennen. Also von daher, ja, ist jetzt nicht einfach hinstellen und mal was erzählen.
Genau, aber ich würde dazu vielleicht nochmal, wir arbeiten da wirklich auch mit Expertinnen und Experten zusammen, also in der Vorbereitung oder wir haben sie dann auch am Mikrofon dabei. Also wir werden jetzt in diesem Sommer zum Beispiel die Weltmeisterschaft Rhythmische Sportgymnastik in Frankfurt mit Audiodeskription anbieten, wo wir uns auch sehr freuen und wo wir auch herzlich einladen, sich noch ein Ticket zu kaufen dafür, sich bei uns zu melden, weil man das einfach auch mal gesehen haben muss und weil wir auch Weltklasse-Gymnastinnen und TurnerInnen bei uns haben im Bereich Rhythmische Sportgymnastik. Ja, mit Daya Varfolomeev, unserer Weltmeisterin, mehrfachen Weltmeisterin, die wir da quasi zu Hause erleben dürfen und können. Und da werden wir auch zwei Expertinnen mit dabei haben. Das heißt, wir machen ein Zweierteam, machen ja bei der Audiodeskription sowieso, gerade Live-Audiodeskription, eigentlich immer ein Zweierteam. Und da wird ein Audiodeskriptionsexperte, / Expertin und dann eben eine Sportexpertin zusammen das Ganze machen.
Ja, wow, klasse. Das heißt, das ist immer ein Live-Erlebnis, oder? Es wird nichts aufgezeichnet, sondern man ist wirklich live mit euch mit dabei, oder?
Das ist das Konzept. Beim Sport geht es ja sowieso gar nicht anders. Also das wär schön, da würden sich die Wettanbieter freuen, ne? Wenn der Sport schon vorbei wäre und man könnte irgendwas aufzeichnen. Also es passiert ja sowieso live, das ist ja klar. Und da müssen wir natürlich auf das reagieren, was passiert. Und wir müssen in der Vorbereitung dafür sorgen, dass wir bestmöglich auf das eingestellt sind, was passieren kann. Ja, also einfach auch wissen, was ist jetzt eine gute Leistung gewesen? Oder ist das jetzt für die jeweilige Person eine gute Leistung gewesen? Wir machen ja auch Leichtathletik, da müssten wir auch so grob wissen, na, was sind denn so die Leistungsstände von den Leuten? Weil der eine freut sich über 6,80 Meter gesprungen und der andere freut sich dann eher nicht. Also wie auch immer, ne? Ja. Nur mal als grobes Beispiel. Und das muss man dann natürlich auch ein bisschen einschätzen können. Und jetzt habe ich die Frage fast vergessen. Fast. Es ist immer live, sagtest du, ne? Ja. Genau. Und genau. Beim Theater ist es aber natürlich ein bisschen anders.
Ja, da ist es auch komplett live eingesprochen. Also es gibt auch mittlerweile Lösungen, wo man es aufzeichnet und dann über eine App einfach ohne Live-Sprecher in die Audiodeskription eingespielt wird. Wir machen das nicht so gerne, also wir sprechen es trotzdem gerne live ein, auch wenn es beim Theaterstück, dadurch, dass diese Lücken, wo man reinsprechen kann, so eng sind, müssen wir es vorskripten. Wir wissen ja, was passiert. Das heißt, wir schreiben unseren Text mit ins Textbuch vom Theater und sprechen den bei uns in diesem Fall live ein, weil es sind ja immer Menschen auf der Bühne, die da stehen. Die spielen mal schneller, die spielen mal langsamer, mal vergisst einer einen Text, überspringt irgendwie was oder sowas, ne? Und deswegen sind wir ganz große Freunde davon, einfach die Dinge dann im Theater auch live einzusprechen, da jetzt nicht Dinge aufzuzeichnen oder so und über eine App zum Beispiel verfügbar zu machen. Gibt es aber mittlerweile auch Lösungen für. Wir finden einfach die Live-Version besser und haben auch natürlich dazu Feedback auch von blinden und sehbehinderten Menschen gesammelt. Und einfach diese spontane Reaktion ist eigentlich auch das, was die Gäste sehr schätzen. So, es gibt jedes Mal Lacher, wenn wir dann irgendwie sagen, jetzt wir hatten zum Beispiel, ihr Gesicht erscheint im Spiegel, dann hat aber die Anzeige nicht funktioniert. Wir mussten aber schon ein bisschen vorwegnehmen, diesen Take, sagen, ihr Gesicht erscheint im Spiegel, dann sollte sie eigentlich sprechen und erscheinen. Ja, und dann sagen wir, ach nee. Heute nicht, okay. Und das finden halt die Gäste auch immer ganz schön. Und halt dieses Persönliche. Das ist eigentlich auch das, wofür wir vor allem stehen. Ja. Und deswegen sind wir jetzt nicht aufgezeichnet meistens, sondern eigentlich in 99,9% der Fälle live. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal was aufgezeichnet haben.
Nein, wir haben nie was aufgezeichnetes. Es geht ja darum, dass die Leute, das ist ja ein ganz großes Konzept von uns, eine ganz große Idee und hat uns auch immer angetrieben, dass die Leute bei den Veranstaltungen Teil davon sind, also Teil des Publikums sind, dass wir Erleichterungen schaffen, dass sie Teil des Publikums sind oder werden vor allen Dingen auch. Und das können wir ja im besten Fall gewährleisten, wenn wir auch persönlich dafür sorgen können, dass es ihnen bestmöglich gelingt, gut Teil davon zu sein.
Ja, und vor allem auch noch ein Beispiel. Ich weiß, das ufert jetzt aus, aber es ist, wir haben einfach so viele Beispiele auch immer, dass mir sofort einfach dieses Deich, ja, das ist schön, das Deichkind-Konzert, womit wir jetzt so eingestiegen sind am Anfang. Ja, wie kacke ist denn das, das nur als Audio dann zum Beispiel mit Audiodeskription irgendwie sich danach irgendwie anzuhören oder so. Da will man doch dabei sein und will da unten irgendwie noch in der Menge stehen oder auf dem Rang stehen oder so und diese Stimmung mitkriegen. Oder gestern haben wir das Santiano-Konzert in der Quarterback-Immobilienarena in Leipzig mitbegleitet und wir haben heute Morgen haben wir drüber gesprochen, als wir zusammen am Tisch saßen, haben gesagt so, nee, man muss das live erleben, das kommt nicht so rüber, wenn man das sich anhören würde, als wenn man in dieser Arena steht, weil es war so eine krasse Energie, da waren wir selbst verblüfft. Also wir waren jetzt schon ein paar Mal bei Santiano-Konzerten zum Beispiel mit dabei und jetzt gestern die Energie, das war so hoch und das würde sich gar nicht übertragen. So, also von daher haben wir also heute Morgen irgendwie zufälligerweise schon drüber gesprochen, fiel mir nur als Beispiel ein, wollte ich nochmal mit in den Raum werfen, weil das finde ich immer sehr eindrücklich ist.
Das macht sie auch nochmal besonders und sehr nahbar, ne? Also da live dabei zu sein. Wie sucht ihr denn eigentlich diese kulturellen Angebote aus? Also wer entscheidet? Wie voll knallt ihr euren Kalender mit solchen Ereignissen?
Ist wirklich schwer zu sagen. Also wir haben natürlich einige Partner, die mit uns sehr regelmäßig Sachen machen. Die Quarterback Immobilienarena in Leipzig ist unser wahrscheinlich größter Partner, was die Menge der Veranstaltungen angeht. Und ist auch ein sehr vorbildlicher Partner, muss man dazu sagen, weil es ein kommerzielles Veranstaltungshaus ist, die wirklich Geld dafür in die Hand nehmen, diese Barrierefreiheit bereitzustellen. Unseres Wissens nach eigentlich das erste Haus, was in Deutschland das so in der Form macht. Das ist toll und da können wir uns immer wieder nur bedanken. Das, ansonsten haben wir Theaterhäuser langjährig als Partner, das sind dann Stadttheater oder sowas. Da kommt natürlich regelmäßig was rein und das hat sich entwickelt. Und ansonsten entscheiden wir mittlerweile eigentlich auch, wenn wir jetzt wirklich was machen wollen, oft selber, dass wir sagen, wir würden präventiv jemanden einfach ansprechen. Das haben wir früher übrigens aber auch gemacht. Also es ist nicht so, dass man jetzt davon ausgeht, der Deutsche Basketballbund, mit denen haben wir gearbeitet, Deutsche Volleyballverband, Handballbund, zum Beispiel am Anfang ja sehr viel Sport, dass die jetzt irgendwie gewusst hätten, es gibt sowas, sondern auf die sind wir alle zugegangen und haben gesagt, wir hätten die Idee, dass man das auch mal mit anbieten kann. Und dadurch haben sich dann eben Sachen entwickelt. Und so ist es eigentlich bis heute, wobei wir natürlich auch viele Anfragen kriegen mittlerweile. Wenn uns aber Sachen wirklich interessieren in gewissen Größenordnungen, dann sprechen wir sie auch gerne mal selbst an. Gutes Beispiel wieder Erfurt, die Domstufenfestspiele, die wir dieses Jahr das erste Mal machen und die auch an zwei Veranstaltungstagen ausverkauft sind jetzt schon auf unseren Plätzen, also mit über 40 Gästen, die wir da haben werden, was wirklich eine schöne Menge ist. Ja. Und die haben wir zum Beispiel angesprochen und haben uns dann mit denen ausgetauscht und die haben es dann bei sich entschieden, dass sie das auch mal probieren wollen.
Was wir aber auch machen, wenn jetzt zum Beispiel Theaterhäuser auf uns zukommen oder so, wir versuchen die dann immer schon so ein bisschen zu beraten und zu lenken, was so auf Basis des Feedbacks der BesucherInnen, die wir einfach bei vorherigen Veranstaltungen hatten oder so, was da gut lief, gut ankam, was halt möglichst viele Menschen auch erreicht. Und jetzt zum Beispiel bei der Arena in Leipzig machen wir eigentlich ganz viel auf Wunsch sozusagen der Gäste, die dann sagen, oh, ich habe hier für nächstes Jahr, ich weiß nicht, hier für jetzt Santiano zum Beispiel war so ein Wunsch von ganz, ganz vielen Gästen, die gesagt haben, wir wollen so gerne mal zu Santiano hin, wir würden uns Tickets holen, könnt ihr da bitte eine Audiodeskription machen und dann gehen wir da ins Gespräch und sagen, hier, das wollen die Leute, ne? So, also klar, freuen wir uns dann auch, wenn wir die Band oder so auch gut finden, aber wir machen jetzt nicht das, also ich bin zum Beispiel David Garrett Fangirl, muss ich mich mal bekennen, ja, ich freue mich jedes Mal, wenn wir David Garrett zum Beispiel auch machen, aber das machen wir nicht, weil ich das jetzt geil finde, sondern vor allem, weil halt die Gäste auch sagen, da wollen wir hin. Ne? Mhm. So, und das machen wir dann. Wenn die Gäste das wollen und der Veranstalter das auch absegnet, dann machen wir das. Auch wenn wir zum Beispiel die Band kacke finden oder so.
Was meistens nicht der Fall ist, ja. Nee. Aber in dem Fall ist es halt so, wir haben da auch eine gewisse Freiheit bei der Arbeit, Zusammenarbeit mit der Arena Leipzig. Das ist absolut richtig. Und dann gibt's noch ein Kriterium, wo wir sagen, wir wollen natürlich auch in gewisser Weise mal Maßstäbe setzen mit zum Beispiel Dingen, die wirklich als sehbehinderter oder blinder Mensch quasi gar nicht erlebbar sind. Das ist sowas wie Holiday on Ice oder auch Cirque du Soleil, was wir gemacht haben. Ja, also oder auch Feuerwerk der Tonkunst oder auch Zirkusshows, gewisse Sachen, wo wir sagen, da wird überhaupt nicht gesprochen. Und es gibt gar keinen Grund, und das haben wir auch schon zurückgemeldet bekommen, warum blinde Menschen, die sich dann da Tickets kaufen sollten, weil sie einfach nur Musik hören und von der eigentlichen Kunst, der Artistik eigentlich nichts mitbekommen, von dem umfangreichen Bühnenbild und so weiter. Und da haben wir natürlich eine ganz besondere Aufgabe dann an der Stelle. Und die Herausforderung, die stellen wir uns dann auch gerne immer.
Und das war so schön, auch das wieder als praktisches Beispiel. Wir waren vorgestern bei einer Veranstaltung abends und da saßen zwei Gästepärchen nebeneinander und wir haben über die Eiskunstlaufshow gesprochen, die wir dann im Dezember wieder machen in der Arena in Leipzig. Und da meinten die einen so, ja, das habe ich gesehen, dass ihr da mal wart. Ja, da kriegen wir als Blinde ja gar nichts mit, da brauchen wir eigentlich gar nicht hingehen. Und neben denen saß eine Dame, die letztes Jahr schon bei uns mit der Eiskunstlaufshow sozusagen dabei war und die hat gleich interveniert und meinte, nein, da kriegt man alles mit. Ich habe das schon erlebt und das ist so gut. Und das fand ich so cool, weil ich so dachte, ja, das ist halt immer gar nicht so leicht, auch die Leute erstmal davon zu überzeugen, in Anführungszeichen, dass es sich doch lohnt, weil die Shows sind ja toll. So, aber klar musst du dann erstmal auch sagen, okay, ja, dann probiere ich das mal aus, dann gehe ich da mal hin, auch wenn ich erstmal davon ausgehe, dass ich gar nichts mitkriege, vielleicht auch noch nie Audiodeskription genutzt habe. Mhm. Und das war so cool, wieder als Beispiel. Also wir erleben wirklich so oft diese Beispiele. Es ist echt so schön.
Ja, man muss ja erstmal wissen, dass es so ein Angebot gibt und was es auch tatsächlich leisten kann. Florian hat gerade schon das Zauberwort gesagt, es geht ja auch um Barrierefreiheit. Wo glaubt ihr denn, sind die größten Widerstände im Alltag bezüglich Barrierefreiheit, wenn wir jetzt gerade bei sehbehinderten Personen sprechen? Weil Tomke, du hast doch vorhin gesagt, es fängt ja manchmal beim Ticketkaufen schon an.
Ja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, die Unwissenheit vieler Leute überhaupt, was so alles zu dem Thema eine Rolle spielt, wenn man nicht gut oder gar nicht sehen kann. Ne? Und das beginnt natürlich eigentlich schon in der Schule. Also ich würde immer sagen, wenn man schon sehr frühzeitig in Kontakt mit jemandem mit Sehbehinderung kommt, dann begreift man gerade auch als Kind vielleicht sehr, sehr schnell, was da alles dazugehört und kann sich einfach besser hineinversetzen in die Person. Und das ist der größte Widerstand, den wir eigentlich insgesamt haben, dass wir natürlich auch immer wieder mit Vorurteilen logischerweise dann konfrontiert werden, nicht wir, weil wir haben ja keine Sehbehinderung, aber wir werden natürlich gefragt von Veranstaltern, können die Leute Treppen laufen? Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber manchmal hat man das Gefühl, die glauben, die Leute könnten nicht sprechen oder sowas, ne? Oder ihr kennt das vielleicht auch, aber es wird ja dann alles in einen Topf geworfen, wo man sagt, Behinderung ist auch gleich im Rollstuhl und kann sich quasi gar nicht bewegen und wie auch immer, ne? Es ist also alles zusammen und da irgendwo dann auch einen Blick dafür zu weiten und zu sagen, so wie wir es auch sehen, es spielt für uns, wir sehen es auch nicht, wenn wir mit den Leuten unterwegs sind. Es sind für uns auch Gäste und es sind für uns auch keine Betroffenen. Wir vermeiden auch das Wort, ja. Also es sind Menschen, es sind Gäste und für uns, unser Blick hat sich da komplett von wegbewegt. Für uns sind es Persönlichkeiten. Und das ist das, wo man, glaube ich, wenn man sich häufiger damit auseinandersetzt, dann, und das bei allen Menschen so wäre, dann würde sich wirklich was verändern. Das ist also der größte Widerstand, den wir aktuell haben. Ne? Weil dann fragt man, was kann man für diese Gäste zum Beispiel tun, dass es ein einfacheres Veranstaltungserlebnis ist. Und dann sind wir dabei zu überlegen, ja, Begleitservice, Ticket, Anreise, solche Sachen. Und Anreise ist natürlich zum Beispiel auch so ein Thema, was uns auch im Veranstaltungsmanagement immer wieder beeinflusst und wonach wir auch bestimmte Veranstaltungen dann manchmal auch auswählen.
Ja, total. Also wir haben jetzt wieder, ne, wenn wir in der Arena in Leipzig sind, die ist sehr, sehr zentral, die ist gut angebunden zum Beispiel. Wir werden jetzt aber auch in der zweiten Jahreshälfte in einem Theater, was so ein bisschen abgelegener ist oder einfach in einer kleineren Stadt ist, eine Aufführung haben, die sehr spät zum Beispiel ist. Da kommen die Leute eigentlich gar nicht mehr richtig weg abends, was natürlich dann, also wenn man nicht einfach Autofahrerin oder Autofahrer ist, ist es halt dann nicht so leicht. Ne? Und da musst du dir dann schon überlegen, okay, wie können wir das denn jetzt machen? machen, weil wir wollen natürlich auch, dass die Gäste kommen. So, also ist ja schön, wenn wir eine Audiodeskription anbieten, aber ohne Gäste, ja, ist das dann auch eine Eintagsfliege, ne? So, das ist wichtig. Das meinen wir auch so mit den Blick einfach öffnen und ja, einfach ein bisschen offen sein und vielleicht auch nicht von Vorurteilen leiten lassen oder so, sondern einfach mal mit den Leuten auch ins Gespräch gehen und sagen, hey, was würde euch helfen? Ah, cool, okay, ihr kommt nicht weg. Na, dann finden wir jetzt einfach eine praktische Lösung, die jetzt nicht irgendeiner DIN-Norm entspricht oder so, sondern einfach gesunden Menschenverstand auch folgt.
Ja, Mobilität ist halt ein Riesenthema, ne? Das ist einfach so. Das können alle, ja, die eine Sehbehinderung haben, auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist auch einer der Widerstände, die wir immer mal wieder haben, ne? Und wo wir uns auch mit auseinandersetzen müssen, sicherlich wie alle anderen auch. Aber das Thema Mobilität ist auf jeden Fall ein großes Thema, genau, weil wir über Widerstände gesprochen haben. So, aber ich denke, es ist auch rausgekommen, oder? Dass vor allen Dingen in den Köpfen sich von den Leuten die meisten Widerstände befinden. Also,
genau, das war gerade eine gute Botschaft tatsächlich. Und ja, das ist ja das Thema. Barrierefreiheit fängt ja nicht nur beim Theaterbesuch an, sondern, ne, wie ihr gerade auch ausdrücklich erzählt habt, wie kommt man da hin, ne, wie sind die Zugangswege, und anders kann man ja auch so eine kulturelle Teilhabe ja auch nicht ermöglichen. Was glaubt ihr, wo steht Deutschland da? Da haben wir noch ein paar To-Dos, oder? Generell gesprochen?
Ach ja, also auf jeden Fall. Das Lustige ist ja, eine gewisse Offenheit verspüren wir bei den Veranstaltern schon. Also es ist jetzt nicht so, dass wir haben ja schon drüber gesprochen, wir gehen auch mal auf Leute zu, dann rufen wir an oder sowas. Da ist jetzt nicht so, dass ich jetzt merke, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich meine, mal abgesehen davon, dass sie das auch nicht dürften eigentlich, ne? Aber ich habe schon eher den Eindruck, es geht schon darum, dass vielleicht auch viel Lust und Freude da, mit Menschen was zu machen, mehr als man manchmal vermuten würde. Aber die wissen halt alle auch nicht wie, ne? Und man hat erstmal wieder diese Barriere im Kopf zu sagen, ja, Menschen mit Behinderung, traue ich mich vielleicht erstmal thematisch auch nicht ran, bin erstmal froh, wenn sich keiner beschwert, so ungefähr.
Viel Unsicherheit, ne? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Aber wie geht ihr auf diese KundInnen ein, wenn die sagen, wir wissen gar nicht, wie wir anfangen sollen? Also wie könnt ihr denn beraten? Was sind denn so die ersten How-to-Sachen, die erfüllt werden müssten? Ist wahrscheinlich schwer zu verallgemeinern, aber
Es ist total schwer zu verallgemeinern. Naja, wir gucken uns immer erstmal das Haus an. Wo stehen die überhaupt? Und dann erstmal einfach machen. So, ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt so verallgemeinern soll, ehrlich gesagt. Also wir versuchen es erstmal einfach zu machen und unsere Erfahrungen so ein bisschen mit reinzugeben und den Häusern erstmal auch ein bisschen was abzunehmen und erstmal zu zeigen, so ein bisschen eher an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, guck mal, wir machen das jetzt mal mit euch zusammen und zeigen euch mal, wie es unserer Erfahrung nach gut klappt, und wir gucken uns das einfach mal zusammen an, und dann geht das irgendwie in so einen Flow rein und dann findet man so ein bisschen so die Aufteilung, wer macht was, wer macht wie viel kommt vom Haus, wie viel machen wir. Das ist auch total unterschiedlich so von den Häusern her. Es hat natürlich auch was mit Kapazitäten und so zu tun, aber ja, man kann es gar nicht so verallgemeinern, oder? Es gibt nicht so den einen Weg.
Naja, also wenn man jetzt aus Veranstaltersicht sieht, man kann immer erstmal Kontakt zu uns aufnehmen, und ich würde sagen, immer erstmal drüber telefonieren oder mal ein Video-Meeting und dann erstmal abstecken, was will man überhaupt vielleicht machen und auf die Beine stellen. Und wo wir, glaube ich, ziemlich gut drin sind, einfach weil wir wirklich hunderte Veranstaltungen schon gemacht haben, dass wir relativ schnell erkennen können, was braucht es jetzt, um da wirklich konkret auch erfolgreich zu sein. So, ja, wie lange müssen wir vorplanen, und wo können wir auch, und da sind wir natürlich auch irgendwo Unternehmer, wie kann man auch, ohne das jetzt ausufern zu lassen, für alle kluge Entscheidungen treffen. Zum einen, dass es am Ende für die Gäste ein gutes Erlebnis ist, aber dass es auch organisierbar ist und nicht sofort verlangt wird, dass jetzt 3 Leute neu festangestellt werden oder was weiß ich und sich dann alle mit dem Thema, sondern man muss da wirklich Stück für Stück langsam sich voranarbeiten. Und ich glaube, unser Schlüssel ist oft, dass wir, vielleicht kommt das auch rüber, da mit einem sehr, sehr positiven Zugang reingehen, mit einer sehr positiven Emotion und einfach wirklich mit dem Gefühl, ja, wir wissen, dass es funktioniert, einfach aus der Erfahrung. Wir wissen, dass es geht und dass es erfolgreich sein kann, und wir wissen auch, wie man es umsetzen kann. Und das, glaube ich, schwappt dann so ein bisschen bei vielen über, sodass die dann auch Lust haben, das einfach mal auszuprobieren. Und meistens bleibt es dann noch nicht bei einer Veranstaltung, sondern wir setzen da dann irgendwo einen Meilenstein, und dann geht es auch weiter.
Und das passiert, weil man euch dabei erleben kann und weil die GästInnen, die euch konsumieren oder die das konsumieren dürfen, ja davon berichten. Ne? So wie ihr schon erzählt habt, zugehört, wie eine gesagt hat, doch, das funktioniert, man kann da ganz viel dabei sehen. Das ist ja die größte Bestätigung ja überhaupt, ne?
Ja, voll. Und auch in den Häusern. Also wir haben zum Beispiel in Stuttgart arbeiten wir ganz toll mit dem Theaterhaus und dem Schauspiel zusammen. Und da haben wir jetzt auch schon mehrere Veranstaltungen gemacht. Und mit jedem Mal sind die Personen, die da, also das ganze Team ist mit jedem Mal immer mehr drin gewesen, so, ne? Und identifizieren sich da natürlich auch dann total mit und helfen mit. Also mittlerweile im Theaterhaus zum Beispiel und auch im Schauspiel, eigentlich bei beiden, so viele Leute, die dann sagen, ach ja, jetzt stehe ich hier nochmal mit und helf nochmal mit, ne? Braucht ihr noch irgendwie Hilfe? Oder dann kommt jemand irgendwie von der Requisite und bringt auf einmal Näpfe für die Blindenführhunde oder sowas vorbei, so, also ohne, dass wir es jetzt abgesprochen hätten oder so. Schon so allein so Kleinigkeiten, was so schön ist. Oder auf einmal fangen irgendwie Personen aus dem Kassenteam an, bei dem Verantwortlichen, also bei unserem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin irgendwie anzuklopfen, zu sagen, hier, guck mal, die Veranstaltung ist reingekommen, könnten wir die nicht mal mit Audiodeskription machen? Wo wir denken, wie cool ist denn das? Dass sich einfach Personen aus dem Team da auch jetzt schon so viele Gedanken drüber machen. Und das ist ja das, was man auch erreichen will, ne? Dass so ins ganze Haus irgendwie reingeschwappt kommt. Und das Total. Erreichst du nur, wenn du da mit dieser großen Gruppe an Menschen stehst und einfach, das flutscht und gut funktioniert und die Leute einfach mit einem Lächeln nach Hause gehen. So, das kriegen ja alle Leute im Theater mit, ne? Und das ist eigentlich das Beste.
Ja, ich würde auch sagen, das überträgt sich, ja.
Glaube ich auch. Und ich will dazu noch sagen, wir arbeiten auch noch mit anderen Häusern in Stuttgart zusammen, mit denen wir auch sehr gut zusammenarbeiten.
Absolut. Theater der Altstadt, wir haben euch nicht vergessen. Wir haben noch das tolle andere, viele andere Partner in Stuttgart. Die fielen mir jetzt nur als allererstes ein, weil wir einfach mit denen schon eine große Masse auch an Veranstaltungen gemacht haben und da einfach das Team auch sehr groß ist und einfach viele Kapazitäten da sind, dass da auch das Team vom Haus da jeweils gut mitarbeiten kann. Das variiert halt immer sehr nach Haus. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viele tolle andere Häuser in Stuttgart und eigentlich überall in Deutschland. Also wir haben euch alle lieb.
So ungefähr. Nein, aber es zeigt auch genau das, was ich auch vorhin schon versucht habe zu sagen. Wenn man in den Kontakt gekommen ist mit Menschen mit Behinderung, ganz allgemein jetzt mal, und in unserem speziellen Fall häufig mit Menschen mit Sehbehinderung, dann baut man sofort diese Barrieren auch in den Köpfen ab. Und das ist das, was wir ja auch schaffen wollen, die Gäste im Theater mit dabei zu haben oder bei anderen Veranstaltungen und dadurch irgendwie Barrieren in den Köpfen der anderen Gäste abzubauen, aber auch natürlich von denen, die es eigentlich organisieren. Weil man einfach mitkriegt, ich sage es mal ganz platt, nicht falsch verstehen, das sind ganz normale Leute.
Das ist ja auch die beste Awareness-Arbeit überhaupt. Und weil ihr gerade schon ein paar Partner angesprochen habt, auf hör-audio.org/partner kann man, glaube ich, 45 Partner sich anschauen. Also wer mal eine große Liste haben möchte, mit wem ihr zusammengearbeitet habt, kann das ja gerne auch mal machen. Und ich würde sagen, wir legen diese, also eure Seite auch mal gerne in die Shownotes, damit man sich auch informieren kann.
Genau. Ja, sehr gerne. Also wir können da immer nur herzlich zu einladen, auch in unseren Veranstaltungskalender gerne mal reinzuschauen. Hör mal mit OE geschrieben, -audio.org ist die, ist die Website. Und dann, wenn man einen Slash, also einen Schrägstrich dahinter macht, dann wäre über Events, also das englische Wort für Veranstaltungen, Events, dann die direkte Veranstaltungsliste irgendwie zu finden. Ja. Und da kann man meistens so von vorne bis hinten gucken. Ich glaube, jetzt sind so 37, 38 Veranstaltungen in diesem Jahr noch geplant, Veranstaltungstage. Ja. Und wir haben im Jahr jetzt so an die 100 werden es dann wohl werden, denke ich, für 2026. Und das ist natürlich
schon eine ganze Menge, ja. Und wir werden vielleicht beides einfach in die Shownotes packen. Ich werde auch diesen Event reinpacken. Aber ihr könnt ja auch nicht jeden Tag überall in Deutschland sein. Was können wir machen, damit sich das noch vervielfacht? Also wirklich vervielfacht. Das ist ja notwendig.
Also, ja, absolut. Ich glaube einfach, das wächst Stück für Stück. Es dauert wirklich eine ganze Weile. Wir merken aber zum Beispiel in der Theaterlandschaft in Deutschland, da sind wir auch nicht die Einzigen, die Theater-Audiodeskription anbieten, gibt es ja wirklich schon viele, viele Initiativen. Und wir merken, dass sich das natürlich zum Beispiel auch in den Theatern rumspricht. Dass man einfach ein Interesse dann hat und merkt, okay, ich habe das jetzt bei denen schon mal gehört und da das schon mal gehört. Und wir merken über die Jahre, Audiodeskription ist ein Begriff, der sowohl in der Medienlandschaft häufiger bekannt ist, gilt ja auch für Audiodeskription im Fernsehen und sowas, wo in verschiedenen Fernsehredaktionen auch häufiger einfach das Thema mal mitbedacht wird. Ja, also auch dort ist nicht so, dass man in den großen Sendern jeder weiß, was Audiodeskription ist, im Öffentlich-Rechtlichen, wo es ja nun maßgeblich angeboten wird, bei den Privaten ja leider noch viel zu wenig. Aber auch solche Sachen spielen natürlich eine Rolle. Ja, und es ist so, Theater spricht sich das rum, auch bei Sportvereinen spricht sich das rum und so geht das dann Stück für Stück und kleckerweise. Ich glaube nicht, dass es was bringen würde, wenn jetzt auf einmal jeder anfängt, irgendwie Audiodeskription zu machen. Das wird nichts werden. Also das ist dann vielleicht die erste Idee, dass man sagt, gut, wir brauchen jetzt nur 100 Leute, die dann irgendwo an jeder Stelle anfangen. Es muss halt auch, um es zu verstetigen, muss es halt auch richtig und ordentlich gemacht werden. Das ist auch so ein Trugschluss, ja, dass man sagt, da sind wir wieder dabei, ich nehme jetzt einfach mal irgendwie ein Mikrofon in die Hand und erzähl mal, was ich da sehe. So. Also es muss schon, um es nachhaltig zu machen, gibt es mehrere Sachen. Es muss vom Konzept her gut durchdacht sein, weil das natürlich den Veranstaltern signalisiert, okay, da ist eine Idee, da ist eine Professionalität dahinter, das ist das eine. Aber ein ganz, ganz anderer wichtiger Punkt ist, es muss natürlich auch für die Menschen mit Sehbehinderung gut nachvollziehbar sein. Ja?
Das ist es,
weil
genau.
Die sonst nicht wiederkommen, als Gäste nicht wiederkommen und es auch einfach ausschalten. Also auch diese Beispiele haben wir, da kann das nur so erzählen. Ich habe auch schon mit sehr vielen Sehbehinderten gesprochen, die mir berichtet haben, sie waren irgendwo und sie konnten der Audiodeskription nicht gut folgen und haben dann die Geräte ausgeschaltet. Okay. Interessiert mich natürlich weniger, wer hat das dort gemacht, sondern eher so, warum? Also was war der Punkt? War die Einsprache nicht gut? War die Information zu viel? War es ständig über den Text gesprochen? Hat es sich atmosphärisch nicht gut eingefügt? Es muss sich ja eigentlich wie so angenehm und entspannt weghören. Und das sind alles so Dinge, die sind so viel, glaube ich, mit der Erfahrung verbunden, sodass man jetzt nicht davon ausgehen kann, ich fange jetzt einfach mal an und mach dann mal. Das heißt, es muss zwangsläufig Stück für Stück weiter wachsen, so wie es jetzt gerade wächst, sage ich mal.
Ich hoffe, das tut es und lieber nachhaltig und richtig wachsen, ne, als vielleicht schlecht umgesetzt. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren, ja.
Nee, gar nicht. Also das ist auch deswegen natürlich, weil, das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz gesagt, Veranstalter schon auch gerne mal Geld in die Hand nehmen, glaube ich, oder öfter mal Geld in die Hand nehmen, auch wenn man das vielleicht nicht erwarten würde. Und wenn man dann aber die Erfahrung macht, es kommen zu wenige Leute, oder es kommt einfach nicht gut an, dann war es das halt erstmal, ja. Wir hatten also auch, glaube ich, schon Bestrebungen mit der Audiodeskription, die gehen schon bis in die 90er Jahre, wo ich immer mal so durch Recherchen mitgekriegt habe. Da gab es schon auch Versuche, Live-Audiodeskription anzubieten, aber es war halt keiner da. So, und dann ist das halt wieder komplett eingeschlafen. Und da versuchen wir natürlich auch mit unserer Zielgruppenarbeit dann immer sehr stark dagegen zu arbeiten, dass das eben nicht wieder passiert.
Und deswegen macht ihr das auch so toll und so erfolgreich. Und deswegen seid ihr auch heute hier bei uns im Podcast. Und zum Schluss eine, ja, vielleicht doch eher persönliche Frage. Gab es so, oder ja, an welchen Moment in eurer Arbeit könnt ihr euch erinnern, wo ihr gemerkt habt, ach, genau dafür mache ich das. Das erfüllt mich.
Voll die schwere Frage, weil sowas.
Da jetzt auszuwählen, ne? Ja.
Ich habe das eigentlich fast jeden Tag, ehrlich gesagt. Also. So
schön.
Zum Beispiel, also wenn das Team im Schauspielhaus oder im Theater da wo auch immer dann halt irgendwie von selbst Vorschläge macht oder so, denke ich mir, ja geil, wieder jemanden sensibilisiert, jemanden, der das Thema toll findet. Oder wenn Leute, wir haben gestern nach einer Veranstaltung wirklich, Shoutout an Sibylle, vielen lieben Dank, wir haben, also wenn die Gäste auf einmal irgendwie uns, sie hat uns ein Buch gemacht, über ihre Erfahrungen mit der Audiodeskription. So,
oh, wow.
Was total toll war,
schön.
Hat sie sogar so eine kleine Medaille reingeklebt. So, die hat richtig so eine Medaille gravieren lassen. Sowas. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, was aber so, wir waren hier, haben das dann so abends aufgemacht und dachten so, oh Gott, oh, wie toll ist denn das, ne? Wenn einfach Leute einem dann sagen oder in diesem Fall in ein Buch niederschreiben, wie viel ihnen das auch gibt so, ne? Also das, mir passiert das fast jeden Tag irgendwie, dass ich denke, ja, oh, wie schön.
Ja, und sie ist ja eine, die das auch nicht schon seit 10 Jahren, sondern eigentlich vielleicht ein Jahr oder so überhaupt erst kennt. Also das heißt, für sie hat sich, so wie das häufig dann passiert, irgendwie dadurch eine ganz neue Welt erschlossen. So, das ist, ja. Wir können das nur so wiedergeben. Also, dass man, wow. ne, man hat es ausprobiert, man hat festgestellt, ich kriege mehr mit, es funktioniert gut und dann nutze ich es halt wirklich auch als, man kann jetzt sagen, Hilfsmittel oder sowas, was es ja im regulären Sinne dann eigentlich auch ist oder im technischen Sinne. Und ja, davon haben wir haben unzählige Sachen, die da uns positiv stimmen und die uns natürlich jeden Tag wieder motivieren. Und wo wir einfach, ja, es ist so ein wunderschön menschliches Thema, weißt du? Aber du kennst das absolut. Ja auch. Also du hast ja auch damit zu tun. So, und was gibt's Schöneres so in solchen Zeiten, wo wir immer drüber sprechen, naja, irgendwie Kommunikation eingeschlafen und alle haben schlechte Laune und sowas, dann immer wieder auch mit so vielen positiven Geschichten konfrontiert zu sein. Und deswegen macht uns das unheimlich Spaß.
Ja. Ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, was ist meine Lieblingsfolge, dann sage ich immer der letzte Gast, weil das ist immer das, was am direktesten war und man geht immer hinterher, auch heute, beseelt aus einem Gespräch und denkt sich, Mensch, es ist so toll und ich möchte euch danken für das Gespräch und dass ihr uns mitgenommen habt, ja mal hinter die Kulissen zu schauen, wie so eine Audiodeskription aussehen kann und wie viel es auch bedeutet. Ja, vielen, vielen Dank, kann ich nur sagen. Ich würde fast sagen, lass uns doch jede Woche treffen und darüber sprechen. Aber ich denke, wer mehr erfahren möchte, soll einfach, ja, soll euch kontaktieren, soll euch suchen, darf eure Veranstaltung besuchen.
Voll gerne. Vielen lieben Dank. Ihr könnt auch immer bei Insta mal reingucken. Da teilen wir immer so kleine Momente aus der Arbeit. Das sind wirklich immer nur Schnipsel, aber da versuchen wir immer schon mal so ein bisschen auch zu sensibilisieren. Also auch wenn ihr noch nie mit dem Thema was zu tun hattet, auch nicht blind oder sehbehindert seid, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut einfach mal rein. Da machen wir auch zum Beispiel mit unserem blinden Kollegen Matze immer Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du auf eine blinde Person triffst oder so. Also wenn ihr noch darüber mal ein bisschen was lernen wolltet, dann guckt mal rein. Also auch von uns oder von mir auf jeden Fall vielen lieben Dank. Habe ich mich sehr gefreut und wir könnten auch ewig hier monologisieren über das Thema, aber ich glaube, jetzt kommen wir mal zum Ende.
Ja, danke schön, Matthias, für die Einladung und vielen Dank auch für dein Engagement in dem Bereich, muss man ja auch sagen. Und ja, wir freuen uns, dass du uns eingeladen hast.
Sehr gerne, ja. Ich freue mich auch und auch die Instagram-Seite können wir auch in die Shownotes packen. Also dort wird eine Menge zu finden sein. Scrollt doch einfach mal runter und da findet ihr die entsprechenden News. Also ich fand es heute total spannend, weil man in dieser Folge, finde ich, noch einmal ganz ausdrücklich gemerkt hat, wenn es um Veranstaltungen geht, dass man mit Sprache ganz viel bewirken kann, dass man auf das Thema Zugänglichkeit nochmal schauen muss und Audiodeskription. Ja, wirkt nach außen, finde ich, erstmal vielleicht nur wie so ein Zusatzangebot, aber wenn man euch zuhört, merkt man schnell, es geht eigentlich auch um Teilhabe. Wir haben über Barrierefreiheit gesprochen. Es geht um die Vorbereitung rund um die Frage, ne, bei kulturellen und sportlichen Erlebnissen tatsächlich mit dabei zu sein und was man auch mitdenken muss. Und genau deshalb, finde ich, war es heute ein Gespräch über Haltung, meiner Meinung nach. Also danke, dass ihr uns mitgenommen habt und ich bin Matthias. Vielleicht hören wir uns auch beim nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge von Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen.